Auch ich möchte meinem Heiland von ganzem Herzen Dank aussprechen. Ja, für seine große Liebe auch zu mir, für dieses Heil besonders, ja, für diese Erlösung, dass ich auch heute da sein darf, gesund, ja, und die Möglichkeit ist da, also die Gottesdienst zu besuchen. Ja, und dafür möchte ich meinem Heiland danken. Die Woche ist vorüber, man ist gesund, man hat seine Arbeit so geschafft, ja, der Herr hat bewahrt, beschützt, es ist nichts, nicht selbstverständlich, es ist alles nur Gnade und Liebe Gottes zu uns Menschen. Dafür möchte ich ihm danken, ja, und besonders für dieses Heil, für die Erlösung, ja. Das ist der größte Schatz, was wir Menschen empfangen können, und dafür möchte ich meinem Heiland auch danken, dass auch ich ihn haben darf als mein persönlicher Erretter, als mein Heiland, ja, als mein Gott und mein Führer und Leiter. Dafür möchte ich meinem Heiland auch danken. Ja, ihr lieben Bruder, heute hat auch in Einleitung so angesprochen, so ein wichtiges Thema oder ein wichtiger Gedanken. Ja, wir haben auch gerade gesungen dieses Lied, wohl dem Menschen, der da dürstet nach des Herrn Gerechtigkeit. Ja, dieser Dichter, er spricht dieses Wohl einem Menschen, der doch nach dieser Gottesfurcht so bestrebt ist, es zu suchen, ja, diese Nähe Gottes. Zu suchen diesen lebendigen Gott. Zu suchen nicht nur ihn als, wie wir auch gehört haben, nicht ihn als in der Not, weil er mir helfen kann, sondern als diesen lebendigen Gott. Dieses Heil, diese Erlösung, ja, dieser Schöpfer. Damit man ihn anbeten kann, damit wir ihn verstehen können. Ja, dazu ist dieses Wort Gottes uns gegeben, damit wir diesen Gott auch wirklich kennenlernen. Ja, diesen Heiland kennenlernen, was er möchte von uns. Ja, welchen Weg wir gehen sollen, damit wir auch wirklich schon hier in dieser Welt oder auf dieser Erde glücklich sein können, ein glückliches, gesegnetes Leben führen können und auch danach, damit wir das ewige Leben bekommen, ja. Dazu ist auch alles uns so gegeben. Auch heute sind wir auch zu dieser Versammlung gekommen, um zu hören, was möchte Gott zu uns sprechen durch sein Wort. Ja, und ich denke mal, ein jeder ist doch so bestrebt und hat diesen Verlangen, doch aus dem Wort Gottes etwas zu schöpfen. Ja, dieses Wort Gottes, dieses große Buch, die Bibel, die enthaltet so viele Gedanken und so viele Bibelverse. Aber da ist nur dieser eine Sinn verborgen, ja, dass ein Mensch möchte diesen Gott kennenlernen, ein reines, heiliges Leben führen, glücklich sein in diesem Leben und auch das ewige Leben bekommen. Gott möchte für uns nur das Beste. Ja. Aber leider sind so wenige, die es möchten haben. Ja, wie wir auch in dieser Einleitung gehört haben, ja, man spricht vor allem in diesem Lande, ja, wir sind reich, wir sind wohlhabend, uns fehlt ja nichts. Ja, wir sind satt, wir haben ein gutes, warmes Bett, ein Dach über dem Kopf, ja, alles ist so gut und schön versorgt. Wir können uns manches noch mehr leisten. Ja, und dann denken manche vielleicht, wir brauchen diesen Gott ja nicht, da ist ja keine Not. Ja, aber da ist ja diese Seelennot doch so groß, ja, wenn jeder Mensch, der so in diesem Leben so für sich lebt, wenn er ein wenig stille wird und in sein Herz einfach blickt, in dieser Stille, ja, das Gewissen, dieser Geist Gottes, er wird zu ihm sprechen. Ja, weil Gott hat schon den Menschen so geschaffen für das ewige Leben. Ja, und wenn ein Mensch so ruhig wird, und etwas sich Gedanken macht, dann wird er auch erkennen, dass sein Leben ohne Gott, er bringt ihn nicht in den Himmel. Ja. Ich möchte heute auch mit Gottes Hilfe, ja, diesen Gedanken, was Bruder so angesprochen hat, es ist eigentlich das Wort Gottes, egal welchen Vers man nimmt, ja, es passt so alles zusammen. Und es geht nur um dieses alltägliches Leben, um das ewige Leben, ja. Es geht um das, wie wir Menschen diesen Gott anbeten, ja, wie wir ihm dienen. Und diesen Gedanken, was schon angesprochen worden ist, möchte ich so ein wenig auch weiter mit etlichen Bibelstellen so weiterführen. Und ja, und zu Anfang, wir waren diese Woche bin ich ja auf die Arbeit mit meinem Arbeitskollege mitgefahren. Und am Freitag, wo wir nach Hause dann gefahren sind, war vor uns ein Auto. Ja, so ein großer VW-Bus, ja, und diese Autos, sie haben hinten auf dem Kofferraum oder hinter so eine große Scheibe. Nun, viele haben die Autos ja gesehen, man kann sich vorstellen, ja, ein großes Auto und so eine große Scheibe. Und auf dieser Scheibe ist ja mit diesen großen Buchstaben geschrieben: Jesus kommt bald zum zweiten Mal. Bist du dazu bereit? Mit großen Buchstaben. Dann haben wir das beide gesehen, gelesen, ja, und mein Arbeitskollege sagt zu mir, ja, das ist, kennst du die, das sind bestimmt von eurer Gemeinde. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich kenne das Auto nicht, ja, man sah ja nicht, wer am Steuer saß. Aber ich habe dann gesagt, auch diesem Kollege, welch eine Botschaft, gesprochen ohne zu sprechen. Wir haben mit keinem Menschen gesprochen. Wir haben nur diesen Vers gesehen. Aber welches ernstes Wort. Ja, dann dachte ich ja, wie lange die diese Aufschrift haben, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, jeder, der da hinten gefahren ist, hat diese Verse gelesen, diesen Satz gelesen. Er musste es, er sieht ja nach vorne, er fährt ja hinten. Vielleicht hat jemand sich auch Gedanken gemacht. Man weiß es nicht, aber diese Botschaft, ja, dieses Wort Gottes, sie spricht die Menschen an. Und wenn einer aufrichtig ist, dann wird er sich auch Gedanken machen. Dann dachte ich ja so, welch eine Botschaft. Ja, wir kennen hier alle das Wort Gottes. Viele sind wiedergeboren, geheiligt und schon lange dienen sie dem Herrn oder leben mit dem Herrn. Das ist für uns nicht so unbewusst. Aber welch eine Botschaft. Dann dachte ich ja, wie ist den Menschen, ja, warum ist es so wichtig, bereit zu sein, wenn Jesus noch einmal kommt? Und warum ist es so wichtig? Ja, der ist erstes Mal doch auch gekommen und viele Menschen haben auf ihn gewartet, auf diesen Messias. Vor allem das Volk Gottes, weil ihnen war es verheißen. Es kommt einer Messias. Ja, ein Erretter. Und sie warteten auf diese Errettung. Sie wollten nicht mehr Sklaven sein. Sie wollten frei leben. Und sie warteten auf diesen Messias. Und hier heißt es, er kommt noch einmal. Aber nicht als ein Messias, sondern als ein Richter. Was macht ein Richter? Ja, es gibt Gesetze, es gibt Regeln und dieser Richter, er guckt danach oder schaut danach. Wenn ein Mensch ein Gesetz oder ein Gesetz übertreten hat, dann wird er gerichtet. Er wird nicht gelobt, er bekommt eine Strafe. Wenn einer aber die Gesetze und alle Regeln erfüllt, dann braucht er keinen Richter, dann bekommt er ein Lob. Und Jesus kommt um zweites Mal aber als ein Richter, nicht als ein Messias, die Menschheit zu befreien, die Freiheit zu geben, dieses Heil, die Erlösung, sondern er kommt zu richten. Und dazu ist dieser zweite Teil so wichtig. Bist du dazu bereit? Und diese Frage ist für jeden persönlich. Bist du bereit, wenn du vor dem Herrn stehen wirst, von diesem großen Richter? Ja, ihn können wir nicht kaufen oder irgendwie eine Bekanntschaft schließen oder Freundschaft, ja, und ihn irgendwie dazu verleiten, mich doch nicht so streng zu richten. Es ist nicht möglich. Ja, es ist der lebendige Gott und er wird gerecht richten. Und dann ist es von uns abhängig, ja, was wird geschehen, wenn Jesus kommt? Bin ich bereit? Habe ich sein Wort erfüllt? Warte ich auf sein Kommen, dann muss Jesus mich nicht richten, dann bekomme ich dieses Lob. Ja, dieses Lob, dieses ewige Leben, ewig bei dem Herrn zu sein in der Herrlichkeit. Habe ich mir aber etwas erlaubt, diesen Satz wieder von der Einleitung, lau und träge gewesen. Ja, was singen wir in diesem Kinderlied? Ja, man gefällt dann auch der Welt nicht, weil man ist nicht so genau oder nicht so ganz mit dieser Welt. Aber man gefällt auch Gott nicht, weil mein Herz ist gespalten. Es ist nicht eins mit dem Herrn. Ja, weil man möchte Gott dienen. Ja, man hat sich von Gott so wie nicht abgesagt. Aber man möchte doch nicht mit ganzem Herzen ihm dienen, weil ich möchte auch mein Fleisch noch befriedigen. Ja, und das gefällt Gott nicht und auch der Welt nicht. Ja, und mittlerer Weg gibt es nicht. Deswegen ist es so wichtig, bereit zu sein. Und ich möchte auch eine Bibelstelle lesen, wo es auch heißt, warum. Warum ist es so wichtig, bereit zu sein? In 2. Timotheus Kapitel 4 sagt Apostel Paulus, Vers 1, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, so bezeuge ich nun vor Gott, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, so bezeuge ich nun vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der da zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Toten mit seiner Erscheinung und mit seinem Reich. Es ist kein Mensch oder menschlicher Richter. Es ist ein Gott, der diese Gesetze, die Gebote uns gegeben hat. Und er wird noch einmal kommen. Er hat es gesagt. Ja, so wie er auch damals verheißen hat und hat gesagt, es kommt einer Messias, der gibt, bringt diese Befreiung. Und er hat sein Wort erfüllt. Er ist gekommen und hat diese Befreiung gegeben. Ja, durch das Blut Jesu Christi. Wiederum diesen Gedanken aus der Einleitung. Ein weißes Kleid. Kannst du nur dann bekommen, wenn du dich gewaschen hast im Blute des Lammes. Sonst nicht. Sonst bist du befleckt. Und wenn der Richter kommt, wirst du vor ihm nicht völlig bereit erfunden werden. Dann ist dein ewiges Leben dahin. Du wirst zwar, deine Seele wird zwar ewig leben, aber nicht in der Herrlichkeit mit dem Herrn. Und das ist doch so eine wichtige Frage. Und hier sagt doch dieser Apostel Paulus, im Timotheus, er wird kommen. Ja, in der Zukunft. Wir haben das noch nicht erlebt, aber es kommt. Und das ist 100%, dass es geschehen wird. Keiner weiß diesen Tag und Stunde. Ja, man wird angedeutet auf diese letzte Zeit. Jesus sagt ja, wie dieser Feigenbaum, wenn er Blätter gewinnt, wissen wir ja, der Sommer ist nahe. Aber Tag und Stunde, was weiß ja kein Mensch. Und für uns ist ja nicht wichtig, dieses Tag und Stunde zu wissen, weil ich lebe vielleicht nur 80 oder 100 Jahre. Dann ist mein Leben zu Ende. Dann kann ich nichts mehr ändern. Ich muss in dieser Zeit mich vorbereiten und bereit sein, ob Jesus dann gekommen ist oder nicht. Das ist wichtig, ja, und diese ganzen Gedanken, diese Ermahnungen sind sehr wichtig. Noch in ein Gedanken in Matthäus, Kapitel 19, Matthäus Kapitel 19, hier so eine Begegnung, ein Jüngling, ja, kommt zu Jesus. Jesus hat ja gewandert, er hat geredet, gepredigt, er hat die Leute ermahnt, hat ihnen diesen Weg gezeigt. Und hier kommt ein Jüngling und fragt ihn, ja, guter Meister, was soll ich tun? Ihn bewegte diese Frage. Er möchte auch doch diese ewige Seligkeit erreichen. Er fragte, was soll ich tun, dass ich selig werde? Ja, und Jesus gibt ihm diese Antwort, das möchte ich lesen, Matthäus 19, Vers 17 bis 19. Matthäus 19, Vers 17 bis 19. Er aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Diese einfache Antwort, der Jüngling hat das Verlangen, so wie wir heute auch alle. Ja, bist du bereit, wenn Jesus noch einmal kommt zum Gericht? Das wird einmal geschehen, aber was muss ich tun? um bestehen in diesem Gericht oder das ewige Leben zu bekommen. Jesus sagt, halte die Gebote. Ja, dann wirst du leben. Erfülle das Wort Gottes, dann wirst du leben. Suche im Wort Gottes, dann wirst du es sehen und wissen, welche Gebote muss ich halten, damit ich bestehen kann. Matthäus 22. Matthäus 22, vom Vers 36. Matthäus 22, Vers 36. Meister, fragt einer Jesus, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hangen das ganze Gesetz und die Propheten. Ihr Lieben, ist das wohl schwer zu begreifen? Erfüllen vielleicht schon, aber verstehen und begreifen, das ist doch ganz einfach. Es gibt einen Gott, der Gesetzgeber, und den muss ich verehren, den muss ich anbeten. Es gibt aber die Menschen, die um mich sind. Ich bin ein Mensch, ja, ich lebe auf dieser Erde. Wenn wir die 10 Gebote jetzt beachten oder lesen, ja, im Alten Testament. Ja, oft wird gefragt, ja, was ist jetzt im Neuen Testament? Sind die Gebote jetzt nichts oder erfüllen wir die nicht? Doch natürlich, nur nicht so, wie sie im Alten Testament gegeben worden sind. Sondern Jesus ist gekommen und hat das noch verfeinert. Ja, er hat aus diesem so Äußerlichen, er ist in Innerliche, in das Herz gegangen. Das Herz ist wichtig, ja, von innen kommt es heraus. Ja, sie haben früher geopfert für ihre Sünden, aber das Herz wurde nicht verändert. Sie konnten es nicht. Heute ist es noch viel tiefer, durch das Blut Jesu Christi kann ein Mensch ein reines, heiliges Leben führen. Er kann sein Herz reinigen lassen und dieser Heilige Geist in sein Herz hineinlassen, dass hier drinnen im Herzen nicht das Böse wohnt, sondern dieser Heilige Geist. Und dann kann der Mensch auch, ist imstande, durch die Kraft des Geistes auch viele Dinge zu überwinden, auch angeborene Sünden zu überwinden und ein reines, heiliges Leben zu führen. Diese Gebote ja, ich wollte sie eigentlich vorlesen, aber wegen der Zeit, jeder kann es lesen. Es steht in 2. Mose, ich meine Kapitel 20. Da kann man lesen, diese 10 Gebote. Aber diesen Gedanken möchte ich doch aussprechen, so wie wir hier gelesen haben. Er sagt, das vornehmste Gebot ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Das ist diese Verbindung Gott mit dem Menschen. Aber das zweite, sagt er, ist ihm gleich. Man soll seine Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist diese Beziehung oder nicht Gott und Mensch, sondern Mensch und Mensch. Also die ganzen Gebote, sie bestehen in einer Beziehung, auf der ersten Stelle Mensch mit dem Gott. Ja, die Gebote hat Gott uns gegeben und wir sind verpflichtet, sie zu tun und erfüllen. Er wird uns danach richten. Aber weil wir im Fleisch, wir auf dieser Erde leben mit Menschen, mit unseren Nächsten, da hat Gott auch das gesorgt und hat gesagt, diese Gebote, dass die Menschen miteinander friedlich leben sollen, rein und heilig miteinander umgehen. Das sind so zwei Teile, sage ich mal. Aber sie umfassen das ganze menschliche Leben. Und hier wird es auch gesagt, das Vornehmste ist, Gott zu lieben. Und das Zweite ist ihm gleich, dass man mit den Menschen so doch zusammenlebt. Und das ist oft schwierig. Ja, diesen Gott sehen wir ja nicht. Wir sehen ihn mit den Augen nicht. Ja, wir sehen in der Schöpfung, in das, was er uns macht, erfüllt und uns mithilft, in seinem Wort. Aber mit den Menschen sind wir alltäglich zusammen. Ja, Und wir, jeder von uns hat sein eigener Charakter, sein Gedanken, seine Entwicklung oder alles andere. Wir sind so verschieden. Aber hier hat Gott auch eine Richtung gesetzt. Ja. Dieses Gebot, was betrifft ja Gott und Mensch. Ja, wir hören davon sehr vieles und das Erste, was Gott oder Jesus jetzt im Neuen Testament so gebietet, diese geistliche Wiedergeburt. Ihr Lieben, wenn ein Mensch nicht wiedergeboren ist, kann er das andere nicht bekommen, auch nicht verstehen. Ja, er sagt ja in Gedanken, dass ein Weltmensch, er kann diesen Geist Gottes nicht hören. Er kann nicht wissen, was Gott von ihm verlangt. Er kann diese Stimme nicht hören. Nur wenn der Mensch wiedergeboren ist, kann er auch weitere Schritte machen. Ja, und das ist sehr wichtig. Ja, diesen Gedanken möchte ich vielleicht lesen, weil es geht ja um dieses ewige Leben. Die Gedanken sind so bekannt uns, aber dieses Gebot von Gott an den Menschen. Gott und Mensch. Und was sagt Jesus? Ja, hier Johannes Kapitel 3, Vers 3 möchte ich lesen, wo Nikodemus zu Jesus kam, sagt Jesus zu ihm, Johannes Evangelium 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist das Gebot. Jesus sagt nicht, ja, nun ja, wenn du möchtest. Oder wenn dir Spaß macht, oder nein. Er sagt, du musst vom Neuen geboren werden. Es ist ein Gebot. Wenn du dieses Gebot nicht erfüllt hast, dann kannst du diese Aufschrift, was auf dem Auto geschrieben ist. Jesus wird kommen, aber du wirst von ihm nicht bestehen können. Ja, es ist nicht möglich. Er heißt es ja, du kannst das Reich nicht sehen. Und Vers 5 nochmal, Jesus antwortete, ja, wo Nikodemus fragte ihn, nun wie ist es möglich, ich bin ein alter Mensch. Ja, im menschlichen Denken, die Menschen werden geboren und aufwachsen, ja, aber jetzt ein älterer Mensch. Wir Menschen, wir denken ja menschlich, aber hier ist ganz andere, hier ist ein geistlicher Gedanken, eine geistliche Geburt. Ja, und da spielt das Alter vom Menschen keine Rolle. Ja, und hier sagt Jesus im Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Durch das Wort Gottes, durch die Wirkung des Geistes, ist es möglich, einem Menschen wiedergeboren zu werden, egal in welchem Alter er ist. Aber das ist das Erste und das Wichtigste. Bevor man die anderen Schritte macht, bevor man die anderen Gebote erfüllt, das ist der erste Schritt. Ja, und Vers 15 und 16 in dem gleichen Kapitel. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Um das geht es ja. Jesus kommt zum Gericht und dann wird eine Teilung geschehen. Die einige gehen dann zum ewigen Leben. Zu dieser Herrlichkeit und die andere in das ewige Verdammnis, auf ewig verdammt zu werden. Nur weil man diese kurze Frist hier auf Erden sich etwas erlaubt hat, für sein Fleisch, ja, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben, das bringt alles von dem Herrn. Wir haben heute Morgen schon gehört, in der Anleitung, es ist diese Gefahr. Ja, wenn man etwas lau und träge geworden ist, wenn man nicht so für Christus brennt, sondern schon Nebensachen hat, Nebenfreunde, Freude an diesem Leben, ja, was das geistliche Leben zerstört oder vernichtet. Es ist ein Prozess, wie Bruder sagte, auch im geistlichen Leben. Ihr Lieben, man wird nicht sofort ein Engel. Man wird auch kein Engel. Das Leben geht ja weiter, aber dieser Prozess, man wächst in dieser Gnade, man wächst auch im Glauben. Durch diese Erfahrungen, durch das Wort Gottes. Man macht ja täglich Erfahrungen mit dem Gott. Und dadurch wird unser Glauben gestärkt. Das ist auch ein Prozess, der sein ganzes Leben dauert. Und hier Vers 16 noch. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Steht es doch für alle. Alle, die Menschen nach Jesus Tod und Auferstehung auf diese Erde geboren werden. Es steht nicht, dass ob er diese Nation wie sie, zugehört oder so, oder ein Mann oder eine Frau ist oder ein Kind ist. Er steht für alle. Das Gebot ist für alle Menschen und jeder Mensch muss das erfüllen, um in das ewige Leben einzugehen. Ein anderer Weg gibt es nicht. Ihr Lieben, das ist dieses Gebot, Gott und Mensch. Das zweite Gebot oder diese nach dieser Wiedergeburt, ja, der Mensch ist reingewaschen, wir reden ja so oft von dem. Aber jetzt weiter zu bestehen, um dieses Heil zu bewahren, ja, wenn ich jetzt mich bekehre heute, und Jesus kommt aber morgen nicht oder heute, dann geht mein Leben ja weiter. Und wenn ich dann auch ein Alter erlebe und dann sterbe und Jesus ist doch nicht gekommen, dieses Leben muss ich ja bestehen. Ja, diese Wiedergeburt ist wichtig, aber was geht weiter? Mein Leben geht weiter, aber ich muss rein und heilig bleiben. Und dazu hat Gott auch diesen Geist gesandt. Diesen Heiligen Geist, er sagt als Tröster, ja, ich möchte diesen Gedanken noch lesen, so gesagt, zur zweiten Stufe, auch ein Gebot, ihr Lieben, also, ja, 1. Thessalonicher, ja, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3 und 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei und ein jeglicher unter euch wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. Was ist das Gefäß? Das ist mein Leib. Ja, das ist mein Gefäß. Warum ein Gefäß? Weil wenn ich diesen Heiligen Geist in mein Herz gelassen habe, der ist wie in einem Gefäß. Ja, und dieses Gefäß, es muss rein und heilig bleiben, erhalten bleiben. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Er sagt hier nicht von der Bekehrung. Um diese Heiligung zu bekommen, muss der Mensch schon gereinigt sein. Das Herz muss rein sein, sonst kann der Heilige Geist gar nicht in das Herz hineinziehen. In ein beflecktes, sündiges Herz wird kein Geist Gottes reinkommen. Die Verbindung kann nicht stattfinden. Dein Herz kann nicht zwei Herren dienen. Ja, Gott wird mit keinem anderen Geiste dieses Herz teilen. Das ist nicht möglich. Und das ist sehr wichtig. Ja, dieser zweite Teil. Und das ist auch wiederum nicht eine Bitte, sondern ein Gebot. Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 14, sagt wiederum der Schreiber des Hebräerbriefes, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Ja, wie erreicht die Bekehrung nicht? Ja, wenn ich wiedergeboren bin, dann sind doch mir alle Sünden vergeben. Ich bin doch rein vor dem Herrn. Der Schächer am Kreuz, was hat er getan? Er hat Jesus nur gesagt, wenn du in dein Reich kommst, gedenke an mich. Und das hat schon gereicht. Aber dieser Mensch ist auch kürzlich gestorben, gekreuzigt worden. Ja, er hatte kein weiteres Leben. Aber wir, die alle, die wiedergeboren sind und ein weiteres Leben führen, es ist nicht möglich zu bestehen, weil dieser alte Mensch und der Satan wird dieses Fleisch benutzen, um jeden Mensch wiederum von Gott abzubringen. Dazu braucht man diese Heiligung, ja, und er sagt, dass ohne diese Heiligung wird keinen den Herrn sehen. Das ist sehr wichtig und das sind diese Gebote. Das ist diese Verbindung Gott mit dem Menschen. Ein Gedanken, was wir auch jetzt dieser Bibelvers bei der Jugend Versammlungen haben werden. Ja, das, was die Jugend erwählt hat, es steht in Sprüche 4, Vers 28 oder 23, ja, es heißt dort, ja, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Das ist dieser Bibelvers. Es ist zwar im alten Bund geschrieben, aber im neuen Bund ist der gleiche Gedanke, behüte dein Herz. Es steht nicht, reinige dein Herz, behüte dein Herz. Ein Mensch, der wiedergeboren ist und Gott dienen möchte, er soll sein Herz bewahren, rein und heilig. Daraus geht das Leben. Ohne Heiligung werden wir Gott nicht sehen. Und das ist sehr wichtig, ja. Gott, Gottes sagt ja, diesen Gedanken, ja, über dieses Heil. Ich sage so mit meinen Worten. Ein Mensch hat einen großen Schatz gefunden im Acker. Er ging hin und verkaufte alles, was er besaß, um dieses Geld zu haben, um diesen Acker zu kaufen, wo der Schatz verborgen war. Und er kaufte es. Und dann hat er diesen Schatz und wurde auf einmal so reich. Dieser Schatz, das er besaß jetzt, er brauchte nicht mehr arbeiten. Ja, es ist ein großer Schatz gewesen. Er hat sozusagen ausgesorgt. Und dennoch bestand eine Gefahr. Ja, dass dieser Schatz vielleicht gestohlen wird. Ja, dass einer vielleicht es wegnimmt oder auch wie anders. Aber dieses Beispiel, es zeigt uns ja, dieses Heil Gottes, was der Mensch bekommt, das ist der größte Schatz der Welt, diese Erlösung. Aber es besteht eine Gefahr. Wenn du wiedergeboren bist und diesen Heiligen Geist gesalbt bist, ja, in dein Herz gelassen hast und lebst rein und heilig, dann bist du wie dieser Mensch, der dieses große Schatz besitzt. Du hast ausgesorgt für dein ewiges Leben. Wenn du rein und heilig lebst, das sagt das Wort Gottes. Wenn du bereit bist, dem Herrn zu begegnen, dann bekommst du das ewige Leben. Ja, dann wirst du bei dem Herrn sein ewiglich. Das sagt der Herr. Ja, aber es besteht diese Gefahr. Dieser Prozess, nicht auf einmal wird das vielleicht gestohlen bei dir, sondern es ist ein Prozess. Ein bisschen da, ein bisschen dort, der Mensch wird lau und träge, ja, und merkt gar nicht, dass dieser Schatz von allen Ecken bei dir geklaut wird. Ja, er wird immer so ärmer und ärmer im geistlichen Sinne. Ja, dieser Vermögen wird immer kleiner. Und ich möchte sagen, dieser Seelenfeind, er wird alles anwenden. Und ihn darf man nicht unterschätzen. Ja, er ist ein Lügner. Und hat schon viele betrogen. Und um das zu besitzen oder das zu, da musst du wachen, ja. Und es ist sehr wichtig, ja. Ich möchte noch einen Gedanken lesen. Hier sagt Jesus, Johannes Evangelium 17, Vers 15. Gott weiß das alles. Jesus weiß es alles, dass wir Menschen, die Probleme haben, nicht nur diesen Schritt zu machen, um dieses Heil zu bekommen. Es ist ein großer Kampf, ja, um sich zu bekehren, weil das Fleisch, es wehrte sich. Ja. Der Teufel ist da und versucht, den Menschen so unterdrücken. Ja, aber Gott gibt doch die Kraft, ja, und er auch, wenn der Mensch sich bekehrt hat und ein reines, heiliges Leben führen möchte, Gott lasst ihn nicht allein. Ihr Lieben, allein können wir diesen Kampf nicht gewinnen. Ja, dieser Seelenfeind, er ist uns obgelegen, ja, er ist viel stärker. Kein Mensch kann ihm Widerstand leisten alleine, ohne die Hilfe Jesus. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist nicht möglich, aber Jesus lasst uns nicht alleine. Und hier dieser Gedanke, er sagt ja, Johannes Evangelium 17, Vers 15, er bittet zu Gott, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel. Also wir sehen auch Kinder Gottes, die auch geheiligt sind. Der Kampf ist immer da. Sonst würde Jesus nicht beten für die Kinder Gottes, dass sie rein bleiben, dass sie erhalten bleiben. Er sagt nicht, jetzt nehmen sie und irgendwo einen besonderen Platz, wo keine Probleme sind, ja, wo keine Störungen sind, wo keine Versuchungen sind, sondern sie sind in dieser Welt. Sie sind dazu da, auch als Licht zu leuchten. Und Jesus bittet zu Gott, bewahre sie rein und heilig, steh ihnen bei. Ja, und dazu ist doch dieses auch alles von Gott so eingerichtet. Eine Gemeinschaft, ja, ein Gottesdienst. Das Wort Gottes, wir lesen zu Hause, können wir lesen, studieren. Ja, Gott hat es schon alles richtig eingerichtet, damit wir auch standhalten können. Ein Gedanken vielleicht, was uns allen so bekannt ist. Ja, jeder, der in einer Familie aufgewachsen ist oder eine Familie hat. Ihr Lieben, sagt mal mir bitte, die kleinen Kinder, haben sie wohl viel Sorgen? Tragen sie wohl viel Sorgen, was sie anziehen sollen, was sie essen sollen, wann sie ins Bett gehen sollen? Sie haben doch keine Sorgen. Hier ist Papa, hier ist Mama. Wenn sie ein Problem haben, dann kommen sie zu den Eltern und sagen, Mama, hier ist mein Problem. Und wo er sich ausgesprochen hat, dieses kleine Kind, dann geht es weiter. Es denkt nicht mehr an dieses Problem. Das liegt jetzt an die Eltern. Sie sollen sich kümmern. Das Kind denkt nicht, ja, wie werden die Eltern machen? Ist es ihnen möglich? Und in diesem ganzen Prozess, es macht sich keine Gedanken darüber. Es geht weiter und ruhig spielt weiter. Die Sorge abgelegt, ja. So ist auch unser Herr, unser himmlischer Vater. Ja, bist du imstande, diesem großen Gott, deinem himmlischen Vater, deine Sorge so hinlegen, hinsagen und dann ruhig weiter das Leben leben und nicht daran rumgrübeln und denken. Ja, das ist so ein Beispiel. Bewahre dein Herz, daraus kommt das Leben. Ich möchte vielleicht einen Gedanken so ansprechen, ja, man hat es unlängst gehört. Über die Zunge. Das ist so ein großer, sage ich mal, es ist ein großer Segen, dass der Mensch überhaupt reden kann. Ja, diese Schrift auf dem Auto, man hat sie lesen können, ja, da braucht keiner reden. Ohne Worte hat man verstanden, um was es geht. Hat jeden angesprochen. Und dennoch diese Sprache, was der Mensch redet, durch die Zunge können wir reden. Ja, wenn man Zunge entfernt, dann kann der Mensch nicht mehr sprechen. Er ist Staub. Ja, aber hier es ist ein großer Segen, dass der Mensch sprechen kann. Aber welche Sprache spricht Gott? Hat Gott nicht selber diese Sprache den Menschen gegeben? Ja, man kann Deutsch zu ihm beten, man kann Russisch, man kann Englisch, man kann, egal welche Sprache der Mensch spricht, Gott versteht ihn. Gott braucht keine Sprache. Ja, aber die Zunge jetzt. Die Zunge ist so ein großer Segen. Ja, heute reden wir über das Wort Gottes, weil wir die Gabe haben. Ja, wenn wir heute Morgen zusammengekommen sind, haben wir einander begrüßt, auch gefragt, ja, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie und so? Ist doch auch über die Sprache. Gut, manche können nicht reden, dann haben sie diese stummen Sprache. Aber nicht alle beherrschen die. Ja, aber diese Gabe von Gott, die Zunge, ist das nicht ein Segen Gottes? Gott hat den Menschen doch das gegeben. Sehen, hören, sprechen. Es ist doch ein großer Segen, damit die Menschen kommunizieren können. Damit die Menschen auch dieses zweite Gebot auch erfüllen können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wenn du den Nächsten nicht fragen kannst, ja, was fehlt dir, kann ich dir helfen? Manche Not sieht man auch so, aber manche nicht. Ja, die geistliche, die seelische Not sieht man oft nicht, was den Menschen bewegt im Herzen. Und wenn du den Nächsten nicht fragen kannst, wie willst du das wissen? Wir haben auf der Arbeit so jedes Jahr so eine Überholung, ja, und die ganzen Anlagen, die sind italienische, ja, dann kommen diese Mechaniker aus Italien und viele sprechen nicht Deutsch und wir sprechen nicht Italienisch. Und dann merkst du wiederum, wie wichtig ist diese Sprache. Ja, wir arbeiten zu 4, zu 5, zu 6 an einer Maschine und jeder spricht seine eigene Sprache. Das ist schwierig, sich zu verständigen. Gut, heute ist dieser Handy, ja, Google-Übersetzer und so weiter. Ja, man kann eine Zeichnung vielleicht malen oder schreiben, was, damit man verständig ist oder verständig sich macht. Aber da versteht man, wie wichtig ist, dass man nicht nur die Zunge hat, sondern auch die Sprache beherrscht. Im geistlichen Sinne ist das Gleiche, ihr Lieben. Wenn man einen anderen Geist hat, verschiedene Geister, sie werden sich nicht verstehen. Ja, das ist wie fremde Sprache. Das wird man nicht verstehen. Vielleicht so ein Beispiel. Ein Mann, ein bekehrter Mann in einer Gemeinde, hat angefangen, so im geistlichen Leben nachzulassen. Ja, und der Mann sah auch nach den Werken. Dann haben die Brüder ihn ermahnt und haben gesagt, Bruder, dein Leben stimmt nicht mehr. Ja, prüfe dich doch nach dem Wort Gottes. Er wollte das aber nicht einsehen und hat so sich ausgesprochen, ja, wenn mein Leben nicht stimmt, dann muss Gott mir das offenbaren. Persönlich, Gott soll zu mir sprechen. Nun haben die Brüder ihm das ein Bibelfest vorgelesen. Ich möchte das vielleicht auch lesen, diesen Gedanken. Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Hier heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und da sagten die Brüder ihm, guck mal, hier steht, dass dieses Wort Gottes ist auch Gott, weil er hat das Wort gesprochen. Und wenn dieses Wort sagt, dein Leben stimmt nicht, dann hat Gott zu dir gesprochen. Was erwartest du noch? Persönliches Gespräch mit dem Herrn? Das ist doch sein Wort. Ja, aber dieser Bruder beharrte auf seinem und nahm das nicht an. Ja, und dann heißt es in diesem Zeugnis weiter, dass man hat ab dieser Zeit gesehen, wie dieser Bruder so rasch abwärts gegangen ist im Glauben. Das ist diese Zunge, was man miteinander spricht. Aber was nimmt man an? Ist man bereit, das anzunehmen, was Gott zu dir spricht? Oder stellst du dir etwas Besonderes vor? Meinst du, du bist ein Liebling bei dem Herrn? Wir haben ja gelesen, durch den Glauben ist Jesus gekommen, dass alle gerettet werden und alle gleich. Ja, brauchst du dir nicht einbilden, du bist besonders. Jeder Mensch ist schon persönlich, ja, oder ein Einzelstück, sage ich mal so. Aber dieses Heil für alle gleich. Ja, und Gott wird in manchen Fällen auch persönlich sprechen, wenn es notwendig ist. Aber das Wort ist genügend da. Und jeder kann sich in dem Wort prüfen. Noch vielleicht ein Gedanken, ja, eine Frau, eine Schwester, auch bekehrt, ja, im Leben, auch in der Gemeinde tätig gewesen. Aber sie hatte eine Verbindung mit Weltmenschen. Ich kann nicht sagen, waren Verwandte oder Freunde, aber Weltmenschen. Ja, und sie pflegte auch mit ihnen die Gemeinschaft und manches auch mitgemacht. Ja, und die Brüder ermahnten, die Geschwister ermahnten sie. Ja, und sagten, es ist halt nicht richtiger Weg. Ja, die Gemeinschaft nach dem Wort Gottes muss aufgehört werden. Ja, mitmachen darf man nicht. Mit der Welt. Da ist eine Trennung. Gott hat eine Trennung eingeführt. Welt und Gottes Kinder. Ja, aber sie sagte auch ungefähr der gleiche Gedanken, ja. Ja, ich liebe sie alle, die sind so toll und wenn Gott mir das persönlich offenbart, dann lasse ich das. Dann lasen die Geschwister ihr ein Wort oder auch die Brüder, ja, ich lese mal dieses Wort. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14 bis 16. Ja, man kann bis 18 lesen. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Also diese Trennung, was Gott eingeführt hat, das Licht und das Finsternis, es ist getrennt, auch im geistlichen Sinne. das Licht und das Finsternis. Ja, es ist getrennt. Wenn du dieses Licht verlässt, dann gerätst du in Finsternis. Wenn du aber aus der Finsternis dieses Licht annimmst, das Evangelium, ja, das Licht im geistlichen Sinne, dann wirst du erleuchtet. Und dieses Beispiel ist ganz einfach, ihr Lieben, wenn früher vor allem, ja, die Menschen hatten ja kein elektrisches Licht. Sie haben immer dann Laternen mitgenommen, ja, oder Kerzen und so weiter. Und wenn da etliche Menschen jetzt gehen auf der Straße mit so einer Laterne, soll es 3 oder 4 Menschen sein. Ja, sie gehen mit diesen Laternen oder mit einer Laterne und es umleuchtet sie. Sie sehen diesen Weg. Sie haben dieses Licht. Aber einer von ihnen halt bleibt stehen oder setzt sich einfach und bleibt sitzen. Und die anderen gehen weiter. Nach kurzer Zeit sieht dieser Mensch, der zurückgeblieben ist, der hat keine Laterne, er hat kein Licht, er ist in der Finsternis geblieben. Er ist in der Finsternis. Das ist so ein kleiner Beispiel, ja, wenn wir mit Jesus wandeln, sind wir im Licht. Wenn wir aber uns entfernen, dann geraten wir in Finsternis, auch im geistlichen Sinne. Und hier ist dieser Gedanke, ja, er sagt hier, Apostel Paulus, 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Hier sagt er ganz deutlich, Jesus betete und sagt, nicht sie von der Welt herausnehmen und absondern, sondern bewahre sie in dieser Welt. Und hier sagt Apostel Paulus ja, man soll sich absondern und nicht mit der Welt, also diese gleiche Werke oder mit ihnen irgendeine Gemeinschaft pflegen. Das heißt doch nicht, dass wir mit Leuten nicht reden können, ja, oder sie zu uns einladen oder zu ihnen auf Besuch kommen. Aber diese geistliche Gemeinschaft, sie findet kein statt. Es ist keine Verbindung. Ja, dieser Weltgeist, das ist eine teuflische Lehre, Religion. Und das kommt alles aus dem Seelenfeind. Ja, er betrügt die Menschen. Die ganze Mode, ja, Augenlust, Fleischeslust, es kommt nicht von Gott. Es kommt von dem Seelenfeind. Und das ist eine Religion, die Menschen dann nachfolgen. Und in diese Finsternis geraten, dass es kann keine Gemeinschaft stattfinden. Das ist ein Gebot Gottes, ja, diese Trennung. Ein Gedanke noch, Jakobus schreibt ja über die Zunge, Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Jakobus Kapitel 1, Vers 26. So sich jemand unter euch lässt dünken, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz. Des Gottesdienst ist eitel. Ja, was meint hier dieser Apostel Jakobus? Darf man jetzt nichts mehr reden oder was? Ja, aber das, was die Menschen dem Nächsten, was heißt in dem zweiten Gebot? Ja, erster liebe Gott von ganzem Herzen und dann den Nächsten. Wenn du durch deine Zunge dem Nächsten Schaden anrichtest, ja, ihn in ein schlechtes Bild hinstellst, dein Gottesdienst ist eitel. Du kannst dich nennen ein Kind Gottes, aber wenn du dem Nächsten Schaden bringst, ja, dann erweist du ihm keine Liebe. Aber du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das ist ein Problem, ja. Und noch ein Gedanke auch. Jakobus, auch Kapitel 3, sagt er noch so diesen Gedanken noch deutlicher, ja, Jakobus Kapitel 3, Vers 10 bis 12. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen, es soll nicht, liebe Brüder, also sein. Quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Öl bären oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunnen nicht salziges oder süßes Wasser geben. Ja, das ist dieser Gedanke, dass mit dieser Zunge, mit meiner Aussprache, ja, mit meinen Gedanken, was ich rede, können wir erkennen den Menschen, was befindet sich in seinem Herzen. Ja, ist sein Herz erfüllt mit dem Geiste Gottes und er ist ein Friedensstifter und versucht den Menschen alles, diesen liebenden Gott darzubringen, mit Worten und mit Taten. Oder sind seine Handlungen und Redensart ganz anders? Ja, da kann er viel reden von Christus. Ja, es ist oft auch heute so, ja, Jesus im Munde, aber nur auch im Munde. Und Jesus sagt, das ist ja ein Hohn auf Christus. Wenn wir seine Gebote nicht halten, ja, seine Wege nicht gehen, unser Leben ist gar nicht rein und heilig. Aber immer Christus im Munde. Ja, das ist ein Hohn. Ihr Lieben, ich möchte noch weitergehen, ja, mit meinen Gedanken. Jakobus schreibt auch im Vers, Jakobus 1, Vers 27, diesen Gedanken möchte ich auch kurz ansprechen. Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Was meint er hier? Ja, wir haben am Anfang gesagt, ja, um bereit zu sein, Christus zu begegnen, muss ich seine Gebote halten, seinen Willen erfüllen. Und hier sagt er, dieser Wille Gottes ist ja, die Waisen besuchen, ja, die Witwen und auch das Wichtigste, ja, diese sich rein erhalten von der Welt. Warum hat Gott diese Trennung so eingeführt? Ihr Lieben, weil wenn du mit der Welt so dich beschäftigst, wirst du angesteckt. Ja, du wirst ja halt nicht bestehen können. Die Gefahr besteht ja. Und aus Erfahrung kann man sagen, es hat immer diese andere Seite, die Weltseite gewonnen, diesen Christ, aber nicht der Christ, die Welt. Es gibt vielleicht auch Fehler, aber sehr selten. Ja, oft geht es, wenn um Heiraten und so weiter, ja, warum von der anderen Gemeinde, warum kein Weltmensch? Aber viele ältere Geschwister sitzen da, sie können das bezeugen, ja, aus dem Leben, aus den Erfahrungen. Wie viele Kinder Gottes, die sich Weltmenschen genommen haben zur Ehe, wie viele sind bestanden? Wie viele haben ihr Partner gewonnen? Vielleicht einzelne, aber die meisten sind in die Welt gegangen. Und Gott wusste es doch, dass es besteht eine Gefahr, dass die Seele umkommen kann. Und um das geht es ja. Und Gott setzt diese Grenze. Warum war im Volk Israel das verboten, von den fremden Frauen sich Frauen zu nehmen oder von den fremden Völkern sich Frauen zu nehmen? Es sind doch so viele Beispiele. Aber ich möchte weitergehen in Römer auch ein Gedanken, wo Apostel Paulus auch schreibt, Römer Kapitel 12 meine, oder 14, einen Moment. Ja, Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Das ist sehr wichtig, um bereit zu sein, muss man sich rein von der Welt erhalten. Rein bleiben. Ja, nicht, dass wir diese Welt nicht nutzen können. Wir brauchen Einkaufen, wir brauchen Essen, wir brauchen ein Haus und so weiter. Das ist nicht gemeint, ihr Lieben. Die Welt, das ist diese Gesinnung, die weltliche Gesinnung, die teuflische Gesinnung, den Menschen zum Fall zu bringen, den Menschen zu verleiten, eine Sünde zu begehen. Das ist diese Einstellung der Welt. Ja, wenn wir nur die Mode, ja, oft wird gelacht, dass man über die Kleider spricht. Aber die Mode, wozu ist sie da? Ja, das ist halt nur das andere Geschlecht zu reizen, zu einer Sünde zu verleihen, sich freizulegen, ja, zu zeigen, das, was den Mensch reizt, das andere Geschlecht. Und auf das ist es alles auch basiert. Das gefällt im Fleische. Aber dieses Fleisch, es kämpft gegen Gott. Weil Gott hat den Menschen rein und heilig gemacht. Ja, und er möchte, dass auch seine Kinder auch dieses rein und heiliges Leben bewahren. Ja, und der Satan ist so besorgt, auch in unserer Zeit, die Familie zu zerstören. Ja, die ganze Genderprogramm und alles, was da läuft. Das ist schrecklich. Das ist ein Gräuel vor Gott. Aber wir können nichts dagegen machen, weil die Leute, die am Regiment stehen, sie fädeln es alles so ein. Nur das Einzige, ja, dass wir unsere Kinder schon früh belehren. Was sagt das Wort Gottes? Ja, diesen Gedanken, und das ist sehr wichtig, ja, das darf man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Hier, Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wiederum auf den Gedanken, Gebote Gottes zu erfüllen. Ja, Gott nachzufolgen, Jesus zu nachfolgen. Und hier sagt er, dass ihr eure Leiber begebet zu einem Opfer. Es gefällt im Fleische vielleicht manches nicht, aber Gott verlangt es. Ja, und das ist ein Opfer, dass es rein und heilig ist. Das ist dieser Gottesdienst, sagt er. Ja, wenn du das begehst oder das tust, bist du dann bereit. Ja, und zweiter Vers, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Ja, um das geht doch auch. Geht es, ja, dass wir nicht dieser Welt nachlaufen, sondern erkennen, was möchte Gott von mir, sein Willen zu wissen. Ja, jeder Kind Gottes, es hat doch eine Aufgabe. Es ist eingepflanzt oder eingebaut in diesen Tempel Gottes, wo jeder eine Aufgabe hat. Eine Aufgabe nicht zu zerstören, sondern aufbauen. Ja, ein Friedensstifter zu sein. Ja, seine Gaben und seine Zunge, alles, was er besitzt, benutzen, um Gott zu verherrlichen. Dass auch dem Nächsten dann wohlgehe. Dass auch der Nächste erkennt, hier ist ein lebendiger Gott. Ich brauche dieses Heil. Wenn Jesus kommt, bin ich dann bereit, diese Frage. Das ist sehr wichtig. Und 1. Johannes noch ein Gedanke. Ja, das ist ja dieses bekannte Wort. Johannes, 1. Johannes 1, 1. Johannes 2, Vers 15 und 16 und 17. Hier sagt ja dieser Apostel Johannes ganz deutlich, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Was meint er hier? Er meint doch nicht diese Erde, diese Welt, was Gott geschaffen hat. Die Wälder und See und so weiter, Berge. Doch nicht diese Welt ist gemeint. Ja, wir leben doch in dieser Welt. Ja, wenn einer spazieren geht oder sieht, diese ist doch okay. Ja, er preist diesen Herrn. Ich weiß ja, ein Bruder oder ein junger Mensch hat sich bekehrt. Und dann fahrt er mit seiner Tante zur Andacht. Autobahn sind sie gefahren. Ja, ich weiß nicht, war das hier im Süden oder im Norden. Aber halt, er hat dann gesehen, diese ganze Landschaft. Und auf einmal sagt er, ja, Tante, ich bin schon so alt. Ich weiß nicht, war er jetzt 25 oder 28, weiß ich nicht genau. Aber diesen Gedanken. Er sagte, ich bin schon so ein erwachsener Mann, sage ich mal, und habe noch nie beachtet, dass bei uns hier so schön ist. Ja, weil er saß immer am PC, mehr nichts gesehen. Aber hier hat er sich bekehrt, jetzt auf einmal hat er gesehen, dieses Wunder Gottes, diese Schöpfung Gottes, und war erstaunt, dass in unserer Gegend oder in dieser Gegend, wo er gerade wohnt, so schön ist. Aber nicht diese Welt, meint jetzt dieser Apostel Johannes, sondern dieser Sinn oder diese Gesinnung dieser Welt, Menschen, ja, diese gottlosen Menschen. Und weiter sagt er, denn alles, was in der Welt ist, was ist jetzt in dieser Welt, was Johannes hier meint? Ja, Augenlust, Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Das können wir uns doch alle prüfen. Jeder kann doch verstehen, was ist das Augenlust? Was bedeutet das? Habe ich Lust zum Wort Gottes? Ja, mit meinen Augen lese ich doch das. Ja, Wenn ich sehe, dass ein Bruder oder Schwester einen Mangel hat oder ein Problem hat, ich sehe es doch. Dann kann ich auch helfen, ja, aber hier geht es um eine Lust, sich zu befriedigen. Und das ist nicht von Gott. Ja, und das sind diese Gebote. Und Vers 17 noch, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, diese deutliche Trennung, Welt und Kinder Gottes. Bereit, nicht bereit. Jesus wird kommen 100%, aber bist du dann bereit? Hast du Verbindung mit der Welt? Hast du Lust gehabt? Hast du dich befriedigt? Oder hast du dich enthalten? Und hast Gott gedient? Ihr Lieben, ich möchte noch einen Gedanken lesen. Es ist nicht in allen Bibeln, ja, es steht in Apokryphen im Sirach. Ja, Sirach 19, Vers 26 und 27. Ich habe ja die Kleider erwähnt, ja, also dieses Aussehen der Menschen. Ein Mann sagte so, er dachte früher auch, ja, je billiger Kleider er kauft, dann kommt er durch und das reicht ja schon. Aber jetzt ist er schon ein älterer Mensch, ja, und regiert sogar ein Land und er sagte, es stimmt gar nicht. Ja? Der erste Blick, bevor der Mensch anfängt mit dir zu reden, du siehst ihn an, wie er gekleidet ist, ja? Wie sieht er aus, sein Aussehen. Er braucht schon nicht mehr reden, bei vielen erkennt man schon seinen Zustand. Nach dem Aussehen, nach den Kleidern. Ja, aber jetzt ist er jetzt so ein erwachsener Mann, ein alter Mann und hat auch andere Weisheit und sagt, damals hat er nicht richtig gedacht. Ja, das ist dieses. Ja, und hier lesen wir in Sirach diesen Gedanken, Sirach 19, Vers 26. Ja, in Russischer weiß ich glaube, in Russischer gibt es keine Apokryphe, aber vielleicht auch. Vers 26. Man sieht einem wohl an, was er für ein Mann ist, und einen Vernünftigen merkt man an seinen Gebärden. Denn eines Mannes Kleidung, Lachen und Gang zeigen, was an ihm ist. Ja, ganz einfach. Er hat noch nichts geredet. Man sieht so an manchen ja, wie sie gesonnen sind. Und das ist sehr wichtig. Ja, ich möchte noch dazu, ich entschuldige mich, aber die zwei Bibelstellen möchte ich doch noch lesen. 1. Thessalonicher Brief, wo Apostel Paulus, Entschuldigung, 1. Timotheus, ja. Erster Timotheus, Kapitel 2. Woher sagt Apostel Paulus im Timotheus die Gedanken, ja, hier diese, über diesen Absatz, so Überschrift, was Männer und Frauen geziemt. Und hier sagt er Vers 9, desgleichen, dass die Weiber in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie sich ziemt, denn den Weibern, die der Gottseligkeit beweisen wollen, durch die gute Werke. Ja, hier sagt er ja, dass die Frauen ja nicht sich schmücken sollen, weil der Schmuck ist innen drinnen. Ja, aus dem Herzen kommt das. Wenn eine Frau gottesfürchtig ist, dann wird sie auch wissen, wie sie sich kleiden soll. Ja, aber vielleicht noch ein Gedanken von Petrus, da ist noch deutlicher geschrieben. Das ist 1. Petrus, möchte ich den auch noch lesen, diesen Gedanken. 1. Petrus, Kapitel 3, vom Vers 1. Desgleichen sollen die Weiber ihre Männer untertan sein, auf das auch die, so nicht glauben an das Wort, durch den Weiberwandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie ansehen euer keuschen Wandel in der Furcht. Was heißt es, wenn sie ansehen? Ja. Man hat noch nichts gesprochen, man hat nur angesehen. Ja, angesehen, wie die Frauen gekleidet sind, wie sie sich benehmen. Ja? Und das sagt es ja. Durch das schon kann man sehen, ob eine Frau gottesfürchtig ist oder nicht. Ja? Sondern ihr Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Gold umhängen oder Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Das ist ein Gebot, ihr Lieben. Ja, es steht nicht geschrieben, ja, wenn du willst oder wenn du vielleicht das möchtest oder wie. Das soll sein, das muss sein. Das muss bei den Kindern Gottes gefunden werden. Ja, und ich habe da Unterredung gehabt, nur sagen junge Leute, sie haben auch so mit den anderen Jungen gesprochen, auch über dieses Thema. Ja, über diesen Schmuck und so weiter. Nun stand da ein Jüngling ja mit so einer goldenen Kette auf dem Hals und sagt, ja, hier steht ja nur für die Frauen. Ja, die Frauen sollen sich nicht schmücken, von den Männern steht da nichts geschrieben. Aber dann hat er verstanden, ja, und war er still auf einmal. Ja, und das Wort Gottes sagt ja, ja, ich weiß, Galater, glaube ich, Kapitel 3, oder kann man da nachlesen, dass vor Gott, da ist kein Geschlecht. Im geistlichen Sinne, die Wiedergeburt, das ist ohne Geschlecht. Die Frau und Mann, Kind und alle, sie bedürfen dieser Wiedergeburt. Auch wenn hier von den Frauen geschrieben ist, weil sie vielleicht mehr dazu neigen, dann gehört den Männern das Gleiche. Ja, dass man sich nicht schmücken soll, dass das Aussehen soll sein, dass man auch Gott dadurch verherrlicht. Das ist wichtig, ja, man wird angesehen von allen Seiten. Von den Nachbarn auf der Arbeit, überall. Bevor man mit dir spricht, sieht man dich an. Ja, und da möchte Gott uns auch Gnade geben. Ich möchte auch zum Schluss kommen und diesen Vers nochmal lesen. Diesen Vers lesen in Matthäus Kapitel 7. Warum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wiederum zurückkommen auf diesen Vers, was geschrieben war auf dem Auto. Ja, Jesus wird kommen, das ist 100%. Morgen oder heute oder nach 100 Jahren, wir wissen es nicht, aber er wird kommen. Die Frage steht anders, bist du bereit, bin ich bereit dazu? Ja, werde ich gerichtet und verdammt oder werde ich gerichtet und ein Lob bekommen? Um das geht es doch. Ja, und hier sagt auch dieser, Jesus selber sagt diesen Vers, also Matthäus 7, Matthäus Evangelium 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Ist das eine sehr ernste Sache? Ihr Lieben, da braucht man nicht lachen, sondern man muss da Gedanken sich machen. Es ist eine sehr wichtige Frage. Es sind viele Menschen, die sagen, Herr, Herr. Viele nennen sich gläubig. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Er sagt ja hier, Jesus selber sagt dieses Wort. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Den Willen Gottes zu tun. Das ist ausschlaggebend. Und nicht irgendwann mal, sondern ab heute, ab jetzt. Diesen Entschluss musst du und ich auch fassen. Und das ist sehr ernst. Diese ganze Frage, was wir schon heute, von heute Morgen, von der Anleitung gehört haben. Ihr Lieben, es sind so viele Dinge, die der Teufel erfunden hat, um Menschen so langsam von diesem Glauben wegzuführen. Nicht schnell. Ja, dann merkt jeder, oh, jetzt bin ich gefallen. Jetzt stecke ich in der Sünde. Sondern langsam, ein bisschen. Sie sind doch auch Christen. Und erlauben Sie das. Ja, Sie sind doch auch Christen. Und so liebevolle Menschen. Aber Jesus sagt nicht alle, die sagen, Herr, Herr. Ihr Lieben, und der Herr möchte uns allen helfen. Es geht um dein Heil und um mein Heil. Nicht, dass wir die anderen Menschen jetzt verdammen oder was. Ich habe auch keine Namen genannt. Die mögen alle gerettet werden. Das ist auch mein Verlangen, auch mein Gebet für alle Menschen. Ja, wir beten auch jede zweite Woche auf Gebetsstunden. Für alle Menschen. Weil wir verstehen, um was es geht. Und der Herr möchte einem jedem diesen Ernst ins Herz legen. Ihr Lieben, Jesus kommt. Bist du bereit? Gott segne uns alle. Amen.